Ich bin sehr viel kompromissbereiter geworden. Ich bin auch sehr viel bewusster im Hier und Jetzt in den Situationen, die anzunehmen, wie sie sind und auch Umstände anzunehmen, wie sie sind. Ich war schon immer jemand, der allem auch was Positives abgewinnen konnte. Aber der Camino beweist das einfach, diese Lebenseinstellung, weil es passiert dir nie was, wenn du eine Situation hast, wo du Hilfe brauchst, kommt sie irgendwann auf dem Weg. Man ist da nie alleine, selbst auf dem Invierno war ich nie alleine. Und das hat sich bei mir schon verändert, dass ich sehr viel gelassener geworden bin, Dinge anzunehmen, wie sie sind und eher lösungsorientiert, denn problembehaftet an Dinge ranzugehen.
Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute nehme ich dich mit auf einen ganz besonderen Jakobsweg, den Camino del Invierno. Den Winterweg durch Galizien, wild, still und überraschend einsam. Mein heutiger Gast ist Victoria. Sie ist den Camino Invierno jetzt im April diesen Jahres gegangen, alleine, suchend und neugierig. Und was sie erlebt hat, geht weit über schöne Landschaften und lange Etappen hinaus. Wir sprechen über die Stille auf dem Weg, über Spiritualität und über Herzenssteine am Wegesrand. Über einen ganz besonderen Pilgerstempel zum Tod Papst Franziskus und darüber, warum der Camino manchmal wie ein Spiegel ist. Einer, der nicht urteilt, sondern einfach zeigt, was da ist. Victoria teilt ihre Gedanken ehrlich, offen und sehr berührend. Und ich bin sicher, du wirst dich in vielen ihrer Erfahrungen wiederfinden. Vielleicht auf eine ganz eigene Weise. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
Ja, liebe Victoria, wie geht's dir?
Ja, lieber Peter, schön wieder bei dir zu sein. Mir geht's sehr gut. Ich bin schon wieder fast 4 Wochen von meinem letzten Camino zurück und ja, spüre aber immer noch die Energie und ja, kann nur sagen, mir geht's sehr gut.
Ja, sehr schön. Über deine Energie wollen wir nachher ganz ausführlich nochmal sprechen. Das ist ja nicht dein erster Camino. Der erste war der Camino Portugues, dann kam der Camino Frances, dann der Camino Primitivo und jetzt noch der Invierno.
So
Der
sieht's
Invierno
aus.
dazu.
Genau.
Wer ist Victoria, wenn du quasi nicht in deiner charmanten Arbeitskleidung unterwegs bist und wenn du nicht auf dem Jakobsweg unterwegs bist?
Dann ist Victoria eine ja, fürsorgliche Ehefrau, liebende Bonusmama für meinen 13-jährigen Bonussohn, große Schwester, Tante, Patentante, Freundin, Kummerkasten manchmal. Also ich bin jemand, der sich gerne um andere Menschen kümmert, aber sich auch die Zeit nimmt für sich selber. Also ich nehme mir auch immer eigene Auszeiten. Würde also sagen, dass ich auch jemand bin, der sich um ausreichend Me-Time kümmert.
Wie es auf dem Camino üblich ist, ein ganz offener Mensch mit allem, was dazu gehört, nicht mit irgendwelchen Titeln oder mit Beruf, Inhalten belegt, sondern einfach Mensch, so wie wir auf dem Camino unterwegs sind. Das Menschsein steht im Vordergrund. Victoria, was bringen deine Augen zum Leuchten im Alltag und auf dem Camino?
Im Alltag bringen meine Augen zum Leuchten Zufriedenheit, wenn ich selber Zufriedenheit spüre oder wenn ich Glück in meinem Umfeld spüre. Ich bin jemand, der sich auch unheimlich gerne für positive Dinge bei anderen Menschen erfreuen kann. Und ja, auf dem Camino empfinde ich eigentlich nur Dinge, die mich erfreuen in der Regel. Also da kann ich auch dem noch so schlechtesten Wetter oder dem noch so steilsten Pass immer was abgewöhnen. Nicht immer sofort, manchmal in der Rückschau am Abend oder später. Aber auf dem Camino, das kennst du selber, siehst du immer Dinge, die deine Augen zum Leuchten bringen. Manchmal sind es Menschen, manchmal ist es die Landschaft oder es sind Situationen. Ich glaube, das kann man gar nicht so ganz genau beziffern, aber auf dem Camino bin ich tatsächlich sehr wenig kritisch und lasse mich dadurch wenig aus der Ruhe bringen oder zu schlechter Laune treiben.
Ja, ich habe deinen Camino Invierno vollständig miterlebt, jeden Tag deine Stories auf Instagram angeschaut. Das war eine wunderschöne Dokumentation. Also ich habe mich gefühlt wie auf dem Camino. Das war sicher ein ganz besonderer Weg, vor allen Dingen nach den großen, bekannten Wegen jetzt einen, ja, doch eher ruhigeren, man könnte auch sagen, ein verlassener Camino zu wählen. Und der alles beinhaltet, was die früheren Caminos für mich beinhaltet haben, nämlich Ruhe, viel Natur. Das findet man heute auf den Hauptwegen nur bedingt noch. Das heißt, wenn man im Winter einen Camino läuft, dann ist es auch ruhiger. Oder im ganz frühen Frühjahr oder eben die etwas unbekannteren oder nicht so bekannten Nebenwege, obwohl der Camino Invierno natürlich auch ein wunderbarer, wunderbarer Weg ist. Wie bist du, nachdem du mehrere Caminos ja schon kennst, wie bist du auf die Idee gekommen, den Camino Invierno zu laufen? Und auch warum in dieser Jahreszeit?
Ja, du hast ja meine Historie schon in der Einleitung aufgezählt und ich bin ja den Camino Frances im Winter gegangen, also gestartet Ende Oktober und ja, habe da für mich einfach erlebt, dass ich auch Ruhe erleben konnte auf dem Camino Frances, was, glaube ich, nicht jeder in seiner Erfahrung so gespürt hat. Und dieses Gefühl habe ich eigentlich wieder gesucht. Ich bin ja dann den Camino Primitivo mit einer sehr guten Freundin von mir gelaufen. Wenn man zu zweit ist, ist es auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich muss aber sagen, die letzten 100 Kilometer ist man dann ja auch wieder auf dem Camino Frances. Die haben mir dann einfach nicht mehr gefallen. Es war auch nicht, wie ich den Frances in Erinnerung hatte. Und war dann wirklich an einem kurzen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, was ist das jetzt mit mir, mit den Caminos? Und dann habe ich aber doch nach ein paar Wochen zu Hause festgestellt, nein, ich bin noch nicht fertig mit den Jakobswegen und habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem Weg, der eben noch nicht so überlaufen ist. Und ganz genau, wie ich jetzt auf den Invierno gekommen bin, kann ich dir gar nicht sagen, aber er war auf einmal irgendwann da. Und dann habe ich mich schon vor einem guten Jahr eingearbeitet und mich dann auch entschieden, den Invierno zu gehen, in der Erwartung, eben noch ein recht ursprüngliches Pilgern zu erleben. Und die Jahreszeit habe ich mich aus praktischen Gründen entschieden, also A, weil einige Feiertage rund um Ostern liegen und nicht allzu viel vom gemeinsamen Familienurlaub dann abgeht. Die Semana Santa war ja auch, das war für mich auch noch ein Impuls zu sagen, das möchte ich auch gerne nochmal sehen. Und ja, auch einigermaßen gutes Wetter in der Erwartung im April war auch so ein bisschen im Mai meine Hoffnung, April und Mai.
Ja, und man kann ja sagen, du hast Glück gehabt mit dem Wetter. Es hat wunderbar gepasst. Waren zwar auch Regentage dabei, die gehören mit dazu, wenn man durch Galizien läuft. Aber insgesamt auch einen ganz, ganz tollen Camino erlebt. Wenn du jetzt diesen Camino Invierno vergleichst mit deinen anderen Caminos, welcher Camino war für dich der intensivste?
Der intensivste war für mich der Camino Frances, weil ich da einfach lange unterwegs war. Und weil ich da intensive Freundschaften geknüpft habe, beispielsweise eine Freundin von mir aus Taiwan, die mich schon dreimal in Deutschland besucht hat. Wir haben uns gerade letztes Wochenende in Sandford, also in den Niederlanden, getroffen. Ich war schon bei ihr in Taiwan. Und an den Frances habe ich die emotionalsten Erinnerungen, weil ich da die meisten Menschen getroffen habe, mit denen ich nachhaltig in Kontakt bin. Und die mich auch ja wirklich nachhaltig beeindruckt haben. Deswegen wird der Camino Frances im Winter immer mein Herzenscamino sein. Und tatsächlich könnte ich es mir vorstellen, ihn nochmal zu gehen und würde ihn auch wieder im Winter gehen.
Ja. Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist diese Magie eines ruhigen Caminos. Ich komme ja vom Bodensee aus Überlingen und da ist es ähnlich. Das heißt, den Bodensee im Sommer zu erleben, ist was ganz anderes wie im Winter. Und der Winter durch seine Ruhe, durch manchmal auch die Kälte, durch den Nebel, manchmal auch den Regen. Aber diese Ruhe der Natur so zu erleben und zu spüren, das ist schon was ganz Einmaliges, weil man ja normalerweise zu Hause nicht unbedingt im Winter so oft in der freien Natur unterwegs ist.
Das stimmt absolut, da kann ich dir nur beipflichten.
Ja. Jetzt ist der Camino Invierno eher ein unbekannter Camino für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die ihn nicht kennen. Er beginnt in Ponferrada, also auf dem Camino Frances gibt es die Möglichkeit, eine südliche Abzweigung zu nehmen. Knapp 240 Kilometer ist er lang und er führt dann südlich vom Camino Frances mehr oder weniger parallel bis Santiago und auch die, sagen wir mal, die letzten zwei Tage ist es ein bisschen belebter, aber ansonsten ein Camino, der mitten durch die Ruhe der Natur führt. Was war dein schönster Moment auf dem Camino del Invierno?
Der schönste Moment war eigentlich eine Übernachtung in einer ganz klassischen öffentlichen Herberge in Arua, wo die Hospitaleria Maria sich ganz toll um mich gekümmert hat, mir ein ganz hervorragendes Abendessen zubereitet hat, extra ganz früh morgens mit mir aufgestanden ist und mir, in Deutschland sagen wir, arme Ritter gemacht hat in der Früh, um mich wirklich zu stärken für eine anstrengende Etappe. Und das war, wenn ich es wirklich entscheiden müsste, einfach aufgrund von Maria, der schönste Moment auf dem Camino del Invierno.
Ja, die Herzlichkeit der Hospitaleras zu erleben. Und es waren ja wenig Pilger unterwegs, oder?
Es waren sehr wenig Pilger unterwegs. Die ersten 5 Tage hatte ich einmal ganz kurz 3 ältere Damen aus Amerika getroffen. Und die habe ich dann aber verloren, weil die eine andere Etappenlänge als ich gegangen bin. Und die 3 habe ich tatsächlich erst wieder, ich glaube, am 4. oder sogar am 5. Tag wieder getroffen. Das heißt, ich war wirklich 5 Tage ganz alleine. Und du hast gesagt, die letzten 2 Tage sind etwas belebter. Aber wenn ich es mal runterbreche, echte Pilger, also die jetzt nicht mit dem Bus von A nach B fahren und ihr Gepäck und ihren Koffer transportieren lassen, habe ich unter 20 verschiedene Menschen in den 2 Wochen getroffen und kennengelernt.
Wow. Wow. Das ist schon einmalig.
Ja, das war es wirklich. Und das bringt natürlich auch so die ein oder andere Herausforderung mit sich, aber dazu interessiert dich bestimmt später noch mehr, könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über die Landschaft erzählen. Wie hat der Weg dich berührt von dem, was man mit den Augen sehen kann?
Also er war sehr vielfältig, Berge, Täler, Wald, sehr viel Wald, wunderschöner Wald, sehr viele Aussichtspunkte, ein absolutes Highlight mit Sicherheit. Las Medulas ist sicherlich eine der bekanntesten Orte auch auf dem Camino de Invierno, wo ja früher im Römischen Reich Gold abgebaut war oder wurde durch eine ganz besondere Technik. Und die Landschaft ist atemberaubend, der Aufstieg lohnt sich auch wirklich. Und ansonsten sehr, sehr unterschiedliche Vegetation. Schon vergleichbar mit dem Camino Primitivo, würde ich sagen, von der Landschaft. Nicht ganz so anspruchsvoll, was nicht bedeutet, dass es einfach war. Aber ja, bis auf ein Meer, was man natürlich dort nicht hat in Galizien, wenn man nicht bis ans Kap läuft, war da im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann. Sehr viele Tiere. Sehr viele Hunde freilaufend, aber trotzdem nie eine gefährliche Situation. Viele Katzen, Schafe, Kühe. Also es war sehr naturverbunden und sehr, sehr ursprünglich. Auch die Dörfer mitunter verlassen oder sehr wenig bewohnt. Also es war wirklich eine sehr schöne Kombination aus sehr viel Natur und sehr ursprünglichen kleinen spanischen Dörfern. Hm.
Sehr viel Wasser, viel Flüsse, viele kleine Bächlein.
Ja, das habe ich vergessen, das ist richtig. Sehr viele auch alte römische Straßen, die zum Teil unter Wasser standen. Sehr viel an den Flüssen lang gelaufen. Ja, das stimmt.
Gab es Momente, in denen du auf dem Camino Invierno besonders herausgefordert dich gefühlt hast?
Ich bin ein Mensch, der nicht besonders ängstlich ist, deswegen mache ich solche Wanderungen auch alleine. Aber irgendwann ist mir dann auch mal aufgegangen, wenn ich hier so durch die Berge Nordspaniens wandere und ich weiß, vor mir ist niemand und insbesondere hinter mir ist niemand, weil niemand vor oder mit mir losgepilgert ist und mir dann was passiert, da habe ich mir dann doch schon mal Gedanken drüber gemacht und habe dann für mich gedacht, da muss ich mir irgendwie eine Strategie überlegen, wenn mir wirklich was passieren sollte. Habe mir dann entsprechende Notfallnummern eingespeichert, die in Spanien in den Herbergen auch überall ausgelegen haben. Das war sicherlich eine Herausforderung, weil ich einfach viel alleine war. Hm. Dann war der große Blackout, 20 Stunden ohne Strom und Handynetz.
Ja.
Auch das in einem kleinen Bergdorf sicherlich anders als mitten in Barcelona oder Madrid oder auch in Santiago. Aber da auf Holz klopfen für das deutsche Bargeld. Mit Bargeld war natürlich alles kein Problem, ohne schon.
Mhm.
Also auch da am Rande ein kleiner Tipp, immer einen kleinen Handbestand an Bargeld dabei zu haben, macht Sinn. Ja, das waren so zwei eher organisatorische Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja. Den Blackout haben einige Pilger erlebt und das ist so tatsächlich, wenn man sich überlegt, vor 30 Jahren ist man den Camino gelaufen ohne Internet, gab es damals nicht, Handy gab es damals auch nicht, EC-Karten nur sporadisch, also das Geld musste man auch mit dabei haben. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, wenn dann zusätzlich noch der Strom ausfällt, das heißt, es funktioniert ja dann an für sich nichts mehr. Zum Glück nur 24 Stunden, beziehungsweise in manchen Dörfern auch 2-3 Tage bis runter nach Portugal. Aber schon eine Erfahrung, die prägend sein kann.
Auf jeden Fall. Der Camino de Invierno ist, glaube ich, nichts für Anfänger. Ich würde ihn nicht als Anfängerweg beschreiben. Deswegen bin ich mit der Situation eigentlich recht gut umgegangen. Ich hatte immer was zu essen dabei. Ich habe immer Bargeld dabei. Ich habe immer eine aufgeladene Powerbank dabei. Aber das kommt so ein bisschen natürlich mit der Erfahrung. Und auch diese Erfahrung prägt einen nochmal. Das sind so Momente, da kannst du dich nicht drauf vorbereiten.
Hm.
Und anders als auf den sehr belebten Wegen, war hier leider nicht viel Hilfe zu erwarten. Also die Herberge, in der ich dann war, da gab es auch nur die eine, die haben gesagt, ja, Bargeld oder kein Bett. Und es gab auch zwei Portugiesinnen, die hatten kein Bargeld dabei und die mussten sich dann erstmal irgendwelches beschaffen, haben sich bei spanischen Gästen irgendwo Geld geliehen. Also ja, war schon eine Herausforderung. Aber ich bin am nächsten Morgen, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich auf die Ursprünge des Pilgerns verlassen und bin einfach losgelaufen, weil der Weg ist ja markiert und ich weiß ja, wo ich lang muss. Also von daher war es eigentlich unproblematisch und irgendwann um 11 Uhr hörte ich dann auch, ich hatte mein Handy auf laut dann gestellt und dann kamen irgendwann die ganzen Nachrichten rein und da wusste ich, okay, ah, Handyempfang ist wieder da, Strom scheint wieder da zu sein und dann konnte ich mich nach 20 Stunden auch bei meiner Familie mal wieder melden, die sich natürlich auch schon so ihre Gedanken gemacht hatten.
Ja, für alle, die ihren Weg mit dem Handy gehen oder mit Wege, Apps und Navigation, das funktioniert dann alles nicht mehr. Ist aber auch eine ganz tolle Erfahrung, wenn man merkt, es geht auch ohne. Es kann auch ohne gehen.
Muss ich auch sagen, also ist für mich auch eine neue Erfahrung gewesen, die ich auf den anderen Wegen nicht erlebt habe. Ich schwöre nach wie vor noch auf den Reiseführer. Das ist ja auch sehr typisch deutsch. Also daran erkennt man ja häufig deutsche Pilger, dass sie immer noch ihr Travelbook dabei haben. Aber ich hatte es eingescannt auf dem Handy mit ausreichend Akku, weil ich ja mittlerweile auch mit dem Gepäck deutlich reduziert habe. Deswegen nicht mehr das Buch, aber ich hatte ihn eingescannt dabei und würde ich tatsächlich für den Camino del Invierno auch empfehlen, denn die Wegmarkierungen sind gut, aber nicht überall. Also es gibt widersprüchliche Signale. Manchmal in großen Städten sieht man die Zeichen nicht. Würde ich tatsächlich hier anders als bei allen anderen Wegen wirklich empfehlen, entweder eine App parallel laufen zu lassen oder eben einen Reiseführer noch als Backup dabei zu haben.
Der gute gelbe Outdoor oder der rote, je nachdem.
Den gibt es für den Invierno nicht. Also es
das
gibt
ist
tatsächlich,
richtig, ja.
Es gibt tatsächlich keinen wirklich guten deutschen Reiseführer. Ich habe den Klassiker von John Brearley dabei gehabt und bin mit dem auch sehr, sehr gut klargekommen. In dem ist auch der Camino Sanabres drin. Ist natürlich jetzt die Idee, ob man den nicht, wo man ihn schon hat, eben nochmal benutzen kann und sich den Sanabres auch mal anschaut.
Ja. Der ist ähnlich ruhig und ähnlich naturbelassen wie der Invierno. Nicht ganz so viele Höhenmeter, aber auch ein sehr schöner und sehr ruhiger Weg.
Ja, das habe ich bislang auch gehört und deswegen, ja, der ist so in den Top 3, was ich mir für die nächsten Jahre vorstellen kann.
Wow, wäre eines meiner Schlussfragen nachher. Victoria, du bist ja jetzt, kann man sagen, so alle 2 Jahre auf dem Camino unterwegs und hast in der Zeit auch sehr, sehr viel erleben können. Deine Persönlichkeit hat sich weiterentwickelt. Und wenn du jetzt auf diese Jahre zurückblickst und den Camino als Wegbegleiter oder Wegbegleiterin siehst, wie hat sich für dich dein Selbstbild, also das Bild auf dich selbst durch die Caminos verändert? Gibt es da etwas, wo du sagst, das hast du dem Camino zu verdanken? Das ist etwas, das der Camino dir beigebracht hat?
Auf jeden Fall. Ich bin sehr viel kompromissbereiter geworden. Ich bin auch sehr viel bewusster im Hier und Jetzt in den Situationen, die anzunehmen, wie sie sind und auch Umstände anzunehmen, wie sie sind. Ich war schon immer jemand, der allem auch was Positives abgewinnen konnte, aber der Camino beweist das einfach, diese Lebenseinstellung, weil es passiert dir nie was, wenn du eine Situation hast, wo du Hilfe brauchst, kommt sie irgendwann auf dem Weg. Man ist da nie alleine, selbst auf dem Invierno war ich nie alleine. Und das hat sich bei mir schon verändert, dass ich sehr viel gelassener geworden bin, Dinge anzunehmen, wie sie sind und eher lösungsorientiert, denn problembehaftet an Dinge ranzugehen.
Gelassenheit ist ja etwas, das wir bei uns nicht immer im Berufsalltag kennen. Gibt es in deinem Berufsalltag etwas, was du vom Camino regelmäßig anwenden kannst? Also ist die Gelassenheit ein Thema, das du beruflich für dich auch nutzen kannst, oder gibt es noch andere Dinge, die dich in deiner beruflichen Entwicklung an den Camino erinnern, wo du Parallelen sehen kannst, was du auf dem Camino gelernt hast, erlebt hast und in deinem Beruf auch für dich nutzen kannst?
Ja, mit Sicherheit ist das etwas, ich will es jetzt gar nicht sagen, verbissen, aber schon sich durch Dinge durchzubeißen und Situationen anzunehmen, wie sie sind, Menschen anzunehmen, wie sie sind. Das lernt man auf dem Camino ja auch. Ähnlich wie auf dem Camino bekommst du ja im Job auch mit Menschen in Kontakt, mit denen du vielleicht in deinem normalen Lebensalltag nichts zu tun hast. Und da das Gute zu sehen, auch vielleicht die positive Absicht hinter manchen Dingen, die sich nicht sofort sichtbar gestaltet, zu hinterfragen und sich durch Dinge einfach durchzubeißen. Also das, da habe ich ein ganz anderes Vertrauen in mich bekommen, Dinge zu schaffen, die ich früher vielleicht für unmöglich gehalten habe und vielleicht auch mein Umfeld eines Besseren zu belehren, Dinge einfach zu schaffen, die sich andere Menschen nicht vorstellen können oder die ich vielleicht früher selber auch nicht gedacht habe, zu schaffen. Hm. Und das kann ich hundertprozentig von meinen Erfahrungen auf dem Jakobsweg in meinen beruflichen Alltag übertragen. Hm.
Das heißt, auf der einen Seite das Durchhaltevermögen und auch die Gewissheit, dass man durchkommen kann, dass man die Zähne zusammenbeißen, wie man so schön sagt. Und was ich selber für mich auch merke oder über viele Jahre hinweg gemerkt habe, ist, dass es nicht auf das Ziel ankommt. Im Beruflichen sind das meistens irgendwelche Kennzahlen oder irgendwelche messbaren Ziele, die man erreichen darf oder mit Nachdruck erreichen dürfen sollte, sondern auch die Erkenntnis, dass der Weg dorthin oder auf den Weg, sich auf den Weg machen, die eigentliche Aufgabe ist. Das heißt, dass es gar nicht mal so sehr auf das Ziel ankommt. Jetzt bleibe ich mal bei meinem schönen Beispiel im Handelsunternehmen. Da ist der Umsatz eines der größten Kennzahlen oder wichtigsten Kennzahlen. Dann kommen Roherträge und bei uns dann noch 20, 30, 40 weitere KPIs, die alle ganz arg wichtig sind. Und wenn ich mich im Einzelhandel vielleicht noch ein bisschen einfacher wie in deinem beruflichen Alltag, weil ich es ja mit Menschen zu tun habe und die Interaktionen zwischen den Menschen sehr stark im Vordergrund stehen. Das heißt, wenn die Mitarbeiter mit ihren Kunden gut umgehen, dann wird auch der Erfolg automatisch über diesen Weg größer sein, wenn sie sich nur auf irgendwelche Ziele und Ergebnisse konzentrieren. Weil die Interaktion zwischen den Menschen den Ausschlag gibt, ob sie zueinander finden. Das ist etwas, was ich persönlich auch völlig faszinierend fand, dass es irgendwann nicht auf das Ziel, sondern auf den Weg ankommt. Ist das was bei einer analytischen Arbeit, wenn ich das so ausdrücken darf, auch möglich ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch aus einem ganz, ganz konkreten Beispiel aus meinem Leben aus den letzten Jahren vergleichen, dass der Weg das Ziel ist und das Ziel sich dann auch ändern kann. Hatte vor 2 Jahren noch einen anderen Job, hatte da, ich sag mal, einen ganz tollen Weg, ein ganz tolles Team. Aber das Ziel, ich kann es jetzt nicht detaillierter sagen, aber das Ziel hat sich für mich immer weiter entfernt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Ziel ist für mich nicht erreichbar. Und auch wenn der Weg, das Team toll ist, ich werde das Ziel nicht erreichen. Und dann habe ich mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, was in dem Kontext bedeutet hat, meinen Job zu wechseln, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Und das ist auch eine Stringenz festzustellen. Das hast du ja auch auf dem Camino. Du kannst dich entscheiden, versuchst du über die römische Straße, die unter Wasser steht, zu gehen oder guckst du, ob du an der Straße lang gehst. Das eine ist definitiv schöner und das andere kann aber entspannter sein. Und das sind Entscheidungen, die ja auf dem Camino das Ziel und den Weg beeinflussen, aber im wahren Leben sehr, sehr viel deinen Alltag, deine Zufriedenheit, deine mentale Gesundheit beeinflussen kann. Und da ist es, glaube ich, wichtig, und das hat mich auch der Camino gelernt, Entscheidungen nicht aufzuschieben, sondern sie zu treffen und dann auch einen anderen Weg zu gehen und ein anderes Ziel anzuvisieren.
Ja, ja. Spätestens nach der zweiten oder dritten Weggabelung spielt das sowieso keine Rolle mehr, weil man auch rückblickend nicht mehr sagen kann, ja, wenn ich mich so verhalten hätte, dann wäre das gekommen. Nee, es ist eine Entscheidung und dann geht der Weg eben in eine andere Richtung weiter. Sehr schön. Gibt es Prinzipien vom Camino, die du für dich in deinem Führungsstil integrieren kannst?
Ja, die Menschen anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, die positive Botschaft hinter Aussagen zu finden. Das ist manchmal leichter und manchmal schwerer. Aber es hilft mir schon, Menschen in Gänze zu sehen und auch ihren Mehrwert im Team zu erkennen. Weil manchmal ist es ja so, dass jedes Individuum für sich sehr unterschiedlich ist. Und wenn du sie als Team kombinierst, dann passt es auf einmal. Und das ist was ich in meinem beruflichen Kontext schon sehe, dass ich versuche, den Menschen im gesamten Kontext zu sehen. Und wie gesagt, das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Und da spielen natürlich auch Emotionen eine Rolle. Das ist ganz klar. Aber das ist sicherlich wo ich die Verbindung schon auf jeden Fall herstellen kann.
Ja, ja. Vor allen Dingen glaube ich auch die Akzeptanz oder Toleranz gegenüber anderen Menschen. Das ist etwas, das man auf dem Camino sehr gut lernen kann. Und ja, ist eines der wertvollsten Kernelemente, die eine Führungskraft letztendlich auch lernen kann, mit den Mitarbeitern, mit der Unterschiedlichkeit der Menschen, mit denen man arbeitet, klarzukommen und als Team gemeinsam mit unterschiedlichen Ideen, mit unterschiedlichen Talenten weiterzukommen, wie wenn jeder für sich alleine läuft.
Für mich ist der Camino der allerbeste Unternehmensberater, der auch noch relativ günstig zu bekommen ist, weil man einfach sieht, wozu Menschen imstande sind in der Gemeinheit, wenn man das gleiche Ziel hat.
Ja.
Und ich finde, nichts beschreibt den Camino besser und das Gefühl, was er vermittelt, was möglich ist, wenn alle am gleichen Strang ziehen und alle das gleiche Ziel haben.
Ja, ja. Ich sage immer, es sollte an für sich jede Führungskraft aus dem Unternehmen einmal den Camino gelaufen sein. Ein besseres Seminar, um Führung zu lernen und live für sich selber zu erleben, nicht in der Theorie oder in Büchern zu lesen, sondern live in der Praxis mit Menschen, die nicht abhängig von mir als Führungskraft sind, sondern die alle einen eigenständigen Charakter haben. Das kann man wunderbar auf dem Camino lernen. Also
absolut.
Alle Führungskräfte, auf geht's auf den Camino. Das ist die beste Lernmöglichkeit. Wenn wir schon dabei sind, es gibt ja auch so Tage auf dem Camino, wo du so viel Zeit hast für dich selber. Und der Camino Indiano, da ist es schön beschrieben, da hast du viel Zeit, bist viel mit dir alleine unterwegs gewesen. Gibt es auch so Punkte, wo du sagst, ich habe auf dem Camino eine berufliche Inspiration gefunden, also tatsächlich Dinge, die du dann im Beruflichen für dich umsetzen konntest, die für dich aus dem Camino heraus entstanden sind?
Spontan fällt mir nichts ein, außer dass mir aufgefallen ist, dass etwas, was mir im beruflichen Kontext schwerfällt, auch auf dem Camino schwerfällt. Und zwar ist das, Pausen zu machen und zu genießen, wenn noch was zu tun ist. Also ich bin tatsächlich jemand, ich starte auf dem Camino nicht früh. Also ich bin eigentlich nicht vor 8 unterwegs. Aber ich gehe zum Beispiel nie in irgendeiner Bar frühstücken. Wäre auf dem Inverno auch gar nicht möglich gewesen, weil keine Infrastruktur, keine Bars, keine Restaurants. Aber ich nehme mir selten die Pause, wirklich in Ruhe irgendwo zu sitzen und eine Mittagspause zu machen. Ich genieße schon mal einen Aussichtspunkt oder auch mal eine schöne Aussicht, aber ich bin jetzt niemand, der sich ein Stündchen hinsetzen würde, weil ich möchte dann ankommen. Und das ist schon etwas, wo sich eigentlich vielleicht eher mein beruflicher Alltag in den Camino überträgt, dass ich gerne ankommen möchte, dass ich sozusagen für den Tag einen Haken an die Etappe machen möchte. Und dann genieße ich eigentlich, wenn ich in der Herberge oder in der Unterkunft angekommen bin, dass ich dann im Prinzip einen freien Nachmittag habe. Eigentlich ist es eher andersrum.
Das widerspricht gerade meiner Theorie. Zu sagen, Pause machen, bevor man müde wird, trinken, bevor man durstig wird und essen, bevor man hungrig wird.
Ja, da bin ich das falsche Testimonial.
Also in dieser Form. Das heißt, du findest auf dem Camino auch deine beruflichen Gewohnheit wieder. Ist auch spannend.
Ja, ich mache meinen Job aber auch gerne und definiere mich auch ein Stück weit über meinen Beruf und was ich tue. Von daher ist das jetzt für mich nichts Negatives, sondern man ist schon zwei unterschiedliche Menschen auf dem oder vielleicht sogar drei auf der Arbeit, im privaten Umfeld und auf dem Camino. Aber bei mir gibt es da schon große Schnittmengen. Also ich bin, glaube ich, überall relativ authentisch. Und jemand, der mich auf dem Camino kennenlernt, wird mich auch in meinem privaten Alltag wiedererkennen und vielleicht auch in meinem dienstlichen Kontext.
Ja, ja. Ja, es ist ja auch so, dass die Menschen auch auf dem Camino total unterschiedlich sind. Während die einen ausgiebig frühstücken, wollen die anderen ausgiebig Mittag essen und die dritte Gruppe möchte erst am Abend sich hinsetzen und dann im Restaurant gemütlich essen. Die einen laufen komplett durch, ohne irgendwelche Pausen. Das hatten wir auf dem Camino Primitivo auch, als ich mit der Gruppe unterwegs war. Es gab die Vorausrenner, die sind losgelaufen, ohne Pause, waren schon am Ziel, während die anderen gerade losgelaufen sind. Nachdem wir Luco etwas ausführlicher die Stadt nochmal angeschaut hatten, waren die erst schon am Ziel angekommen. ist aber auch okay, weil ja der Camino das unterstreicht in deinem Charakter, was zu dir gehört oder was zu dir passt.
Ja, absolut.
Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Also es gibt nicht den richtigen Pilgerrhythmus oder den falschen Pilgerrhythmus, sondern es gibt einfach nur deinen eigenen Weg, deinen eigenen Camino und deinen Rhythmus. Ja, ich würde gerne nochmal ganz kurz das Thema auf die Spiritualität bringen. Das heißt, der Camino wird ja aus unterschiedlichen Gründen gelaufen. Die einen laufen los, weil sie in einen neuen Lebensabschnitt eintauchen. Die anderen gehen den Camino, weil sie einen Verlust oder Trauer bewältigen wollen, verarbeiten wollen. Und die Dritten aus sportlichem Ehrgeiz und die Vierten noch aus Naturgründen, weil sie Natur erleben wollen, reduziert leben, entschleunigt leben und dann auch der Bereich der Spiritualität. Das heißt, sich bewusst für sich öffnen, in sich hineinzuhorchen, zu schauen, was passiert im Außen und zu sehen, was macht eigentlich der Camino mit mir. Wie würdest du für dich selbst persönlich Spiritualität im Kontext mit dem Pilgern definieren? Wie hast du das für dich erlebt?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil jeder unter Spiritualität was ganz anderes versteht. Der eine denkt da so was ganz esoterisch, buntes Räucherstäbchen. Ich denke da eher an die Dinge, die ich erlebt habe auf dem Camino, für die es zwischen Himmel und Erde keine Erklärung gibt. Ich bin ja meinen ersten Jakobsweg auch nach dem Tod meiner Mutter gegangen, als eine Art Trauerbewältigung. Es hat mir wahnsinnig geholfen und habe dann Gefallen dran gefunden und gehe die Wege jetzt für mich, weil es mir gefällt, weil ich mir die Zeit für mich nutze und erlebe aber immer wieder Dinge, die ich für mich als spirituell bewerten würde, wie zum Beispiel, dass ich auf jedem meiner Jakobswege immer auf dem Weg direkt vor mir Steine in Herzform finde. Und es ist tatsächlich verrückt zu sagen, aber es sind häufig Tage, an denen ich sehr stark an verstorbene Menschen denke, an meine Mutter denke und an Menschen, die mir nahe sind, denke. Und das sind immer die Tage, wo ich diese Steine finde. Ich sammle die alle in einem Glas. Ich brauch bald ein neueres Glas, weil es voll ist. Und das zeigt mir einfach, ich bin kein wirklich religiöser Mensch, aber ich bin auch nicht spirituell. Aber es gibt da Dinge, die passieren, für die ich als rationaler Mensch keine Erklärung habe. Und das gehört beispielsweise für mich dazu. Und das ist für mich die Spiritualität, die den Weg ausmacht, wenn man sich bereit ist, darauf einzulassen. Wenn man es wirklich nur als sportliche Herausforderung sieht, hat man auch seinen Spaß mit Sicherheit und kann andere Erlebnisse machen. Aber wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt und einfach mal guckt, okay, was gibt mir der Weg heute, dann wird noch so Zahlen, Daten, Fakten orientierter Mensch trotzdem irgendwas finden, was ihn überrascht und meistens positiv.
Hm. Das ist schön. Das heißt, immer dann, wenn du an Menschen denkst, stellt sich für dich eine Verbindung her und du triffst zufällig auf einen Stein in Herzform.
Ja. So ist es. Das erste Mal war es tatsächlich, man sagt ja immer, einmal am Jakobsweg, an einem Tag, da kommt man um die Ecke und auf einmal fängt man an zu weinen. Und so war es bei mir beim ersten Mal auch. Und dann habe ich mich hingesetzt und da habe ich diesen ersten Herzstein gefunden. Und seitdem zieht sich das wirklich wie ein Band durch meine Wanderung.
Das ist sehr berührend.
Ja, auch schön solche Momente zu teilen, weil das sind so die Dinge, die in den Reiseführern in der Regel nicht drin stehen. Und das sind, glaube ich, auch so die Momente, wie man versuchen kann, jemandem nahe zu bringen, was das Erleben Jakobsweg mit einem macht und was es bedeutet. Weil ich finde, es ist ganz, ganz schwer, in Worte zu fassen für jemanden, der noch keinen Weg gegangen ist. Aber ich finde, anhand von solchen Beispielen kann man es irgendwo ein bisschen besser transportieren.
Ja, das sind Dinge, die man vielleicht einmal als Zufall definieren kann, aber wenn es ein zweites oder ein drittes Mal passiert, dann wird's schon ein bisschen mehr wie Zufall. Und das, was du dabei erlebst oder was du selber empfindest in dem Moment, das ist ja auch nichts, was man wirklich erklären kann, sondern das ist etwas, das dir gehört, etwas, das dich berührt und dich bewegt und dich persönlich erreicht.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Das kann man zwar in Büchern schreiben und lesen, aber erfahren ist was ganz anderes.
Ja, absolut.
Ja. So geht es mir auch. Bei mir waren es in den Anfangsjahren die Begegnungen mit den Menschen, die gerade mit den Spaniern, mit den Einheimischen, oft sehr, sehr zeitlos waren, also ohne Stress, ohne jetzt muss ich aber weiterlaufen, sondern tatsächlich da zu sein. Und wenn sich ein Gespräch ergibt, egal ob das der Bäcker ist oder der Bauer auf dem Feld oder die Oma am Gartenzaun, das sind einfach so wunderschöne Begegnungen, die im Austausch und im Gespräch dann plötzlich etwas in mir persönlich selber ausgelöst haben, die ich heute noch in mir trage. Auch Jahre oder Jahrzehnte später kann ich mich an einzelne Gespräche erinnern und auch noch fühlen, wie es war. Und das ist Magie, das ist ein wunderbares Geschenk, das man auf dem Camino erleben kann, genauso wie ein Stein in Herzform.
Ja, auch wunderschön, ja.
Ja. Gab es für dich auch so Momente der inneren Einkehr, also Momente, wo du ganz bei dir warst?
Ja, also zum Beispiel den Aussichtspunkt von Las Medulas habe ich sehr früh angelaufen. Ich bin extra einen Ort vorher abends eingekehrt, wo ich dadurch eine relativ kurze Etappe hatte. Aber ich wollte Las Medulas gerne A vor dem Regen und B für mich alleine erleben. Und das ist mir tatsächlich auch weitestgehend gelungen. Also ich war dann schon, glaube ich, um 8.30 Uhr oben auf dem Aussichtspunkt und hatte tatsächlich noch blauen Himmel, war fast ganz alleine. Und bin dann, da gibt es auch die Möglichkeit, durch einen 200 Meter langen Schacht wirklich bis zu einem Endpunkt zu gehen, wo abgebaut wurde. Und da stehst du dann an so einer Balustrade und guckst so in die ganze Landschaft rein. Und obwohl da noch zwei junge Spanierinnen waren, die da Selfies gemacht haben und auch so ein bisschen rumgegiggelt haben, habe ich da wirklich so einen Moment gehabt, wo ich wirklich nur für mich war und es genossen habe, froh war, dass ich gutes Wetter hatte, weil ich den Punkt wirklich unheimlich gerne sehen wollte in seiner vollen Schönheit und Magie. Und das war einer der Momente, wo ich gar nicht alleine war, aber trotzdem völlig für mich war. Und ja, habe dann nochmal meine Schwester angerufen, habe das mit ihr geteilt. Das war auch schön. Und das war so einer von vielen Momenten, wo ich wirklich ganz für mich war, auch wenn ich gar nicht alleine war.
Ich frage mich manchmal, gerade bei solchen majestätischen Momenten, ist das zu Hause auch möglich? Also im normalen Alltag?
Also für mich schon. Das kann ich definitiv sagen, weil für mich einfach meine Familie mein Zuhause ist. Ich mache das gar nicht ab von dem Ort, an dem wir zusammen sind oder dem Haus oder der Wohnung, in der wir wohnen. Ich habe diese Momente schon, wenn ich wirklich hier einfach bei mir zu Hause bin. Ich bin gerne auch zu Hause mit meiner Familie zusammen, mit meinem Mann, mit unserem Sohn. Da habe ich diese Momente auch, die ich ganz bewusst mir manchmal nehme, aber die auch ganz unbewusst manchmal einfach stattfinden. Und ich kann das dann immer an einer sehr, sehr hohen Zufriedenheit an mir erleben, dass ich weiß, alles ist im Gleichgewicht, alles ist gut im Moment. Und ja, genieß da den Moment, weil ich weiß auch selber aus meinem Leben, dass das auch mal anders sein kann. Und ja, bin sehr viel im Hier und Jetzt. Also ich denke sehr wenig über die Vergangenheit nach und noch weniger über das, was in der Zukunft passiert, sondern bin sehr, sehr viel in der Gegenwart. Und ich glaube, das hilft.
Ja, das ist eine Gabe, wenn man in der Gegenwart leben und ja, in der Leben sein kann. Das ist eine ganz, 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 ganz wertvolle Gabe. Sehr schön. Ja, Victoria, lass uns noch mal einen ganz kurzen Blick in die Zukunft werfen, auch wenn du in der Gegenwart dich so wohlfühlen kannst. Gibt es weitere Pilgerwege, die du dir für die Zukunft vorstellen kannst, die du noch gehen möchtest?
Ja, was ich unbedingt noch gehen möchte, ist den Camino del Norte, weil er einfach landschaftlich noch mal ein, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Jakobsweg ist. Das reizt mich schon. Das könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal auf 2 Jahre aufzuteilen, weil ich tatsächlich im Moment nicht weiß, wann ich nochmal 6 Wochen Auszeit mir wirklich nehmen kann. Wenn es ginge, würde ich es tun am Stück. Könnte mir aber auch vorstellen, den zu teilen. Und bin jetzt dabei, mich auch an das Thema Wandern mit Zelt als Selbstversorger zu testen mit meiner Freundin, mit der ich auch auf dem Primitivo zusammen war. Und da haben wir uns jetzt schon ausgestattet, sind im Ultraleichtbereich mit unseren Rucksäcken angekommen, haben unsere Zelte und wollen jetzt im Herbst mal einen ersten Versuch starten, um dann mal für uns einzuwerten, ist das was? Und dann könnte ich mir schon vorstellen, gibt es ja auch in Skandinavien den einen oder anderen Pilgerweg, wo man auch zelten kann, wo es erlaubt ist, unter gewissen Voraussetzungen. Und das kann ich aber tatsächlich noch nicht so ganz benennen, weil ich mich da erstmal ranfühlen muss. Aber der Camino del Norte ist sicherlich einer der Wege, der mich einfach nochmal von der Landschaft wirklich auch reizt.
Jetzt wäre die Frage gewesen, was reizt dich an den neuen Wegen oder die Herausforderungen am Pilgern? Ein Teil hast du ja gerade eben beantwortet. Die Landschaft, gerade am Camino del Norte, ja. Vielleicht auch der Camino Aragonés, der noch durch die Pyrenäen, zumindest am Anfang durch die Pyrenäen geht, auch nochmal landschaftlich ein schöner Weg. Gibt es außer der Landschaft noch was dich reizt?
Ja, ich würde tatsächlich auch gerne mal wieder einen Camino laufen, wo einfach etwas mehr los ist. Also es hat so, das eine ist das Führen, das andere ist das Wieder. Das würde ich mir auch mal wieder wünschen. Also wirklich auch mal eine Woche, 2 Wochen, vielleicht sogar 3 Wochen mit so einem Pilgertrupp unterwegs zu sein, wo man sich regelmäßig wieder trifft und Gespräche anknüpfen kann oder gemeinsame Erfahrungen mit neuen Menschen macht. Das ist was, was mich auch am Del Norte reizt. Ich würde den auch wieder 100% in der Nebensaison machen, weil auch der mir sonst schon zu voll ist, wenn man ihn in den klassischen Monaten läuft. Und ich habe keine Angst vor schlechtem Wetter. Und ich habe bislang immer Glück gehabt bei meinen Jakobswegen. Und auch das wieder etwas mehr Pilgerbekanntschaften vielleicht auch kennenzulernen, ist was, was mich auch wieder auf einen etwas etablierteren Weg auch mal bringen würde.
Also dann kann ich dir, wenn du viele Menschen treffen möchtest, den Camino Frances empfehlen, am besten im August.
Ja, ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen.
Ich werde dir berichten, wir werden dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit im August tatsächlich den Camino Frances laufen.
Okay. Ja, ich werde dich verfolgen.
Ja, vor allen Dingen, was mich tatsächlich im August reizt, ist ja, dass der August mit vielen Spaniern besetzt ist. Also die Pilgerstatistik, die ich zweimal im Jahr rausbringe, einmal im Januar und einmal dann Anfang Juli, die zeigt tatsächlich, dass im Hochsommer, also im August, wirklich viele, viele Spanier unterwegs sind und die meisten Pilger, die außerhalb Spaniens sind, die waren dann im April und im Mai. Und letztes Jahr war Mai ja erstmalig der stärkste Monat, an dem die meisten Pilger aus Europa eben in Spanien gelaufen sind. Und auch der Versuch, ob man in der Hochsaison wählen kann, wie vielen Pilgern man trifft. Also wie vielen Pilgern man unterwegs trifft. Das kann man durch die Ablaufzeit bestimmen. Also laufe ich um 6 Uhr, 7 Uhr los, scheidet dafür aus. Auch 8 Uhr würde dafür ausscheiden. Man muss dann je nach Etappe gucken, wann überholen einen die um 6 Uhr aufgestanden sind. Muss dann so eine Uhrzeit finden, wo man sagen kann, so ganz grob zwischen 8 und 10, vielleicht sogar 11 Uhr loslaufen. Das würde aber dann den warmen Temperaturen widersprechen. Also ich bin da schon sehr, 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 sehr gespannt, wie.
Und es würde wahrscheinlich auch eine etwas stärkere Planung, die ja auf dem Französisch eigentlich nicht notwendig ist, mit sich bringen, weil ich glaube, wenn du um 11 losläufst, dann noch ein Bett in den hochfrequentierten Orten zu finden, das könnte schon fast schwierig werden.
Das geht dann durch die Nebenorte. Also in der mathematischen Statistik habe ich das alles schon durchgespielt. Die Großstädten sind kein Problem, das geht. Bei den Nadelöhrs, die es gibt, Los Arcos und auch vor Logroño, da wird es dann ein bisschen kniffliger. Also da geht es nur, wenn man in den Nebenorten, also eine Ortschaft davor oder eine Ortschaft danach, nach den typischen Etappenenden, wenn man dort versucht, eine Unterkunft zu finden.
Ich bin
Wir
gespannt. Ich werde dich
werden
auf jeden
sehen. Mal
Fall,
schauen.
ja, ich werde dich auf jeden Fall verfolgen und dir die Daumen drücken.
Ja. Wir kommen zu den drei letzten Fragen. Womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
Das ist eine schwierige Frage. Spanisch zu lernen. Das nehme ich mir vor jedem meiner Caminos vor und dann schiebe ich so lange bis auf die lange Bank, dass ich doch nur ein Bocadillo und ein Cerveza bestellen kann. Und das ärgert mich jedes Mal wieder, so auch dieses Mal, wo es mir wirklich geholfen hätte, neben Google Translate auch ein paar Brocken Spanisch wirklich sprechen zu können.
Guter Tipp, guter Tipp.
Ja.
Ich werde das ausarbeiten in der Community
Ja.
für alle, die Spanisch für Pilger.
Bin ich sofort dabei als Teilnehmer?
Sehr schön. Ja, Victoria, du liest sehr gerne Bücher, hast den Reiseführer auch immer dabei in Papierform. Welches Buch möchtest du gerne noch einmal zum ersten Mal lesen?
Das ist tatsächlich eins, was ich gerade erst gelesen habe und gerade auch bedauere, dass ich es verliehen habe, weil das mache ich gerne mit guten Büchern. Ich habe einen ehemaligen Kollegen, mit dem tausche ich gerne Bücher aus. Und das ist Ningxhof von Johanna Seebauer. Da geht es um ein kleines, verlassenes Dorf im Hochsommer. Sie schreibt mit einer wunderschönen Sprache. Also ich habe selten eine so schöne Sprache gelesen. Das ist eine ganz leichte Geschichte, aber trotzdem mit einem krassen Tiefgang. Ein wunderschönes Sommerbuch, ein klassisches Zweitbuch. Und da bin ich tatsächlich im Moment traurig, dass ich es gerade verliehen habe, weil wenn ich jetzt gerade mich entscheiden müsste, würde ich das nochmal lesen.
Sehr schön. Ich werde es raussuchen und in den Shownotes verlinken.
Gerne.
Woran erkenne ich noch heute das Kind in dir?
An einer sehr, sehr starken Spontanität. Ich bin eigentlich immer sehr schnell für neue Dinge zu begeistern. Das war ich als Kind schon. Aber auch Momente, in denen ich für mich bin, wo ich ganz bewusst alleine bin, das war ich auch als Kind schon gerne. Und ja, das hört sich vielleicht im ersten Moment wie ein Widerspruch an, ist es für mich aber gar nicht. Und das Kind in mir ist auf der einen Seite gerne alleine, ist aber auf der anderen Seite sofort auch bereit, Pferde zu stehlen oder morgen nach Spanien zu fahren und oder zu fliegen und einen neuen Jakobsweg zu gehen. Da bin ich sofort dabei.
Sehr schön. Ja, die Spontanität, die hast du ja gezeigt, auch jetzt mit dem Camino Invierno. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und vielen Dank für deine Reise auf dem Camino Invierno. Ich war gerne mit dabei. Ich habe die Bilder als sehr bereichernd und als sehr, sehr naturnah erlebt. Und das war wirklich, wirklich ein ganz toller Camino gleich zum Start des Jahres, also um die Osterzeit herum. Hat sehr viel Freude gemacht. Wenn du jetzt anderen Pilgern, die von dem Camino Invierno schon gehört haben, sich aber nicht trauen, ihn zu gehen, was würdest du denen als Botschaft mit auf den Weg geben?
Ich würde auf jeden Fall als Botschaft mitgehen, ihn trotzdem zu laufen. Vielleicht wirklich nicht als ersten Jakobsweg. Es sei denn, man ist in Fernwanderungen schon erfahren, dann geht das auch. Aber ich würde ihn auf jeden Fall gehen. Ich würde mich etwas mehr vorbereiten, als es vielleicht für andere Wege notwendig ist. Und ich würde mir einfach die Frage stellen, kann ich mit mir alleine sein? Halte ich es mit mir alleine aus? Empfinde ich nicht zu starkes Unwohlsein, wenn ich wirklich tagelang auf niemanden treffe? Oder ist es vielleicht eine Chance? Also ist es vielleicht für mich auch eine Chance, zu mir zu kommen, mal gezwungen zu sein, mit mir zu sein, alleine zu sein? Und ich würde den Camino de Invierno auf jeden Fall gehen. Er ist nicht so lang, es sind knapp 270 Kilometer, steht auf jeden Fall in meiner Urkunde drin. Er hat eine vernünftige Infrastruktur, also es ist alles machbar, das Profil ist machbar, und es ist, glaube ich, heute noch eine fast einmalige Chance, einen Jakobsweg zu erleben, wie es vor 20 Jahren ist. Ich glaube ganz fest daran, dass der Camino de Invierno einer der nächsten Jakobswege sein wird, weil er einfach alles mitbringt, was auch stärkere Pilgermassen anzieht, und ich würde ihn jetzt gehen. Ich würde diese einmalige Chance, recht ursprüngliches Pilgern noch in den nächsten Jahren zu erleben, nicht verstreichen, wenn es in mir brennt und ich sage, das ist was, was mich reizt.
Also die Chance nutzen und den Camino Invierno jetzt gehen, jetzt, wo er so ursprünglich ist, wie du ihn erleben durftest. Vielen herzlichen Dank, liebe Victoria. Schön, dass du über den Camino Invierno so viel berichtet hast, und ich wünsche dir für deine Zukunft Buen Camino.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, lieber Peter.
Wenn du den Jakobsweg jetzt wirklich besser kennenlernen willst und dich gezielt und gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das wertvoll für dich ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist. Weil du nicht mehr alles allein zusammensuchen musst. Und weil du dort die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgerinnen und Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir Sicherheit und Orientierung. Deine wichtigsten Fragen werden beantwortet und du kannst konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Dort findest du alles, was du brauchst, die Zugänge zu unseren Communities, Tipps zur Vorbereitung, Impulse zum Camino Spirit und natürlich alle Inhalte, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Klingt das gut für dich? Dann geh jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst dir alle Inhalte downloaden, die dir wichtig sind. Und am besten startest du noch heute. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.